Deutschlandfunk, Medias Res.
Bleiben wir noch kurz bei den Infokanälen von gestern. Die waren innerhalb von Minuten geflutet von den Ereignissen in Washington. Die großen Networks natürlich, CNN, ABC, ARD, ZDF, Fox, New York Times, alle haben mehr oder weniger schnell reagiert. Aber bei Facebook und Twitter waren zu dieser Zeit eigentlich schon alle Bilder gezeigt, alle Begriffe waren gefallen. Die Bezeichnung derjenigen etwa, die da teilweise verkleidet und mit Flaggen und roten Trump-Mützen durchs Kapitol gestolpert sind, waren es Trump-Befürworter, waren es Demokratiefeinde, Rechtsradikale, Putschisten vielleicht sogar. Bei jedem dieser Wörter schwingt Bedeutung mit. Und mit Bedeutung sollten Journalistinnen und Journalisten vorsichtig sein, denn sie könnte den Hass einerseits und die Heroisierung andererseits nur noch verstärken. Ich bin verbunden mit Daniel Hornuff. Er ist Kulturwissenschaftler und er hat zum Thema rechter Hass und dessen Unterstützung durch Bilder und Worte ein Buch geschrieben. Hallo, Herr Hornuff.
Hallo, Herr Wellendorf.
Begriff Trump-Unterstützer. Vielleicht fangen wir mal mit diesem noch recht neutral klingenden Begriff an. Also als Bezeichnung für Leute, die sich, wenn wir mal auf gestern schauen, mit Gewalt Eintritt verschaffen. Die zerstören Dinge. Sie haben offenbar auch Sprengsätze deponiert. Es sind jetzt auch T-Shirts mit Auschwitz und Arbeit macht frei Aufschriften aufgetaucht. Ist aus Ihrer Sicht dieser Begriff angemessen oder sollte man dann einfach sagen Terrorist bzw. Nazi?
Ja, das ist eine gute und zugleich schwierige Frage. Auf der einen Seite könnte man ja sagen, das ist ein möglichst neutraler Begriff. Unterstützer umfasst irgendwie einen sehr großen Kreis an Personen, die sich da an dieser Aktion beteiligt haben. Auf der anderen Seite stehen wir aber doch auch unter dem Eindruck der Bilder von massiver, ja massivster Gewalt. Mhm. Und insofern wäre vielleicht dann doch dieser Begriff ein Stück weit verharmlosend bis sogar unangemessen, ne? Dass das hier also nicht nur Unterstützer sind, sondern die vielleicht ihren Willen zur Unterstützung auch mit gewaltsamen Instrumenten durchsetzen wollen. Und da müsste man dann sicherlich nochmal nach anderen Begriffen suchen. Aber und das vielleicht auch nochmal als Reaktion auf Ihre Frage, die Aufforderung wäre ja immer, sich auch zu überlegen, in welchem Verhältnis oder zu welcher Wirklichkeit wollen wir denn diese Sprache ins Verhältnis setzen.
Das heißt?
Dieses Ereignis umfasste ja mehrere quasi Subereignisse. Man sah irgendwelche Personen, die fast touristenhaft da durch die Gänge spazierten. Dann gab es wieder die Gewaltszenen. Und so müsste man eigentlich für jedes Einzelereignis auch eine, ja, versuchen, angemessene Sprachform zu finden.
Aber ich hänge noch an dem von Ihnen formulierten Angemessenheitsbegriff. Das heißt, wenn wir drastische Bilder im Fernsehen oder in den Kanälen sehen, wo wirklich dann auch mit Gewalt Fenster eingedrückt werden, das heißt, auf drastische Bilder sollen auch drastische Worte folgen, auch um Aufmerksamkeit zu bekommen als Medium?
Es müssten nicht unbedingt drastische Begriffe sein, aber es müssten doch Begriffe sein, die in einer Verhältnismäßigkeit zu den gezeigten Ereignissen stehen. Mhm. Und jetzt könnte man hier natürlich durchaus sozusagen, wenn es diese Gewaltszenen gibt, etwa von Putschisten sprechen. Es war quasi in diesen Einzelaktionen so ein Wille zum Putsch ja ersichtlich. Ja. Ob jetzt hier wirklich sozusagen alle Dimensionen eines Putsches, ne, mit dem Überlaufen des Militärs und so weiter vonstatten ging, ist dann vielleicht nicht mehr so erheblich. Aber man müsste doch einen Begriff finden, der dann solche Ereignisse auch versucht einzuordnen.
Aber da möchte ich gerne nachhaken, weil man natürlich mit solchen Begriffen diesen Menschen und ihrem Ziel eine Aufgabe oder eine Bedeutung zuschreibt. Bleiben wir mal, ich habe noch einen Bildvergleich. Der berühmte Typ mit dem Büffelgehörn, der in vielen Medien aufgetaucht ist, also der so ein Fell anhatte und Büffelmann genannt wird, Q-Schamane, er ist QAnon-Anhänger und möchte, das sagt er selbst in Interviews, Aufmerksamkeit bekommen. Und der freut sich jetzt mit Sicherheit wie Bolle, dass er weltweit in allen Medien gezeigt wird. Müsste man doch eigentlich dann relativieren, beziehungsweise auch als Medium sagen, nee, den zeigen wir jetzt mal nicht.
Genau, das wäre also die tatsächliche Möglichkeit, die man sich da sozusagen fiktional schaffen würde. Ne? Man würde also sagen, jetzt entweder berichten wir über dieses Ereignis, damit geben wir den Akteurinnen, Akteuren eine Plattform, machen sie auch in gewisser Weise sichtbar, auch wenn wir versuchen, sie sprachlich einzuordnen und zu relativieren und wir versuchen uns um Verhältnismäßigkeit zu bemühen, aber es wird damit eben auch eine Sichtbarkeit hergestellt, die durchaus im Interesse dieser Personen liegen mag. Andererseits, das Nichtberichten wird immer auch eine Fiktion bleiben. Sie haben auch in Ihrer bisherigen Sendung ja schon auch die Rolle der sozialen Medien angesprochen und deutlich gemacht, dass hier eigentlich alle Bilder des Ereignisses sofort verfügbar waren, dass diese Öffentlichkeit eigentlich hergestellt worden ist, schon in den sozialen Medien. Und dass jetzt dann vielleicht die Rolle der klassischen Massenmedien darin liegen könnte, diese Bilder, die hier zirkulierten, ins Verhältnis zu setzen, in Beziehung zu setzen zu anderen Ereignissen und in dem Sinne auch einzuordnen.
Das heißt, Sie sehen das Wechselspiel zwischen sozialen Medien und Massenmedien, Leitmedien, den herkömmlichen klassischen Medien durchaus ein positives. Ich hätte jetzt den Begriff hinterherhecheln benutzt. Die großen Medien müssen hinterherhecheln, weil eh alles schon gezeigt wurde bei Facebook und Twitter und sind aufs Einordnen beschränkt.
Nein, das wäre mir eine zu defensive Haltung und eine sozusagen Selbstverzwerkung der Möglichkeiten, die doch den klassischen Massenmedien zur Verfügung stehen. Man darf nicht sagen, dass es nur um Einordnung geht, sondern es geht um Einordnung. Und das ist ein so wichtiges, ja entscheidendes Instrument in Demokratien, gerade wenn sie sozusagen in einer aufgehitzten politischen Lage unter Druck geraten.
Das sehe ich auch so, aber ist es auch noch das zeitgemäße Instrument? Möchten die Leute, das ist zumindest mein Eindruck, nicht primär Informationen, die sie dann selber weiterreichen etc. etc., möchten die Menschen primär differenziert etwas eingeordnet bekommen, was wir natürlich gerne machen würden?
Ich glaube, auch die Einordnung ist ja eine Information. Die Mediennutzerinnen, Mediennutzer sind heute doch so gebildet, dass sie jetzt einen Einordnungsvorschlag der klassischen Massenmedien nicht eins zu eins übernehmen. Aber es bietet doch immerhin eine Orientierungsfunktion, bietet die Möglichkeit, sein eigenes Weltbild nochmal ein Stück weit zu konkretisieren und zu differenzieren. Und diese Möglichkeit sollten sich also die klassischen Massenmedien aus meiner Sicht überhaupt nicht entgehen lassen.
Daniel Hornhoff, Kulturwissenschaftler an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Dankeschön.
Danke Ihnen.